Ich hoffe, er ist für Sie nicht nur äußerlich schön, sondern auch innerlich. Wir bekommen den Wetterprognosen nach einen wunderschönen Spätsommer, nachdem es mir im Frühsommer nicht so weit her war. Ich habe gerade geschaut bei meinem Wetterbericht auf dem Handy, bis Montag strahlender Sonnenschein gemeldet. Ja, da freue ich mich schon richtig auf den Winter. Okay. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ein Wintertyp bin. Und von daher weiß ich noch nicht, wie sehr ich diese Woche leiden muss. Aber dessen ungeachtet singen wir gemeinsam ein Lied, dessen Nummer ich vergessen habe. 48. Das Lied mit der Nummer 48. Ein Loblied. Wir singen die 5 Strophen. Ja, wir haben eben gesungen, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Also der nicht einen Teil herrlich regiert, sondern der alles herrlich regiert. Konnten Sie das einfach so aus vollem Herzen mitsingen? Oder haben Sie da auch berechtigte Fragen? Regiert Gott im Moment in Syrien herrlich? Wie ist es mit der Weltherrschaft Gottes? Und damit sind wir mit dieser Strophe mitten beim Propheten Daniel und seiner Botschaft, obwohl ich das Lied nicht ausgesucht habe. Aber es ist so, regiert Gott tatsächlich alles, hat Gott die Welt in seiner Hand. Und wird der Tag kommen, wo wir aller Zweifel enthoben sind, dass Gott tatsächlich alles herrlich regiert? Wenn es uns vielleicht im Moment nicht so unbedingt einsichtig scheint. Bevor wir starten mit dem Buch Daniel, möchte ich mit uns beten. Großer Gott im Himmel, wir bekennen, dass du alles herrlich regierst. Und manchmal ist uns vielleicht dieses Bekenntnis auch zweifelhaft. Schenk uns das Vertrauen in dein Wort, dass du diese Welt trotz allem in deiner Hand hältst und dass du diese Welt zu deinem Ziel führst. Öffne uns dafür den Blick und den Glauben. Amen. Eine Vorbemerkung. Wenn Sie Fragen inhaltlicher Art haben, dürfen Sie gerne in der Pause zwischen den Halbzeiten und nach der zweiten Halbzeit auf mich zukommen. Ich bin in der Regel da vorne, dann kommen Sie einfach. Die Zeit zwischen den Halbzeiten ist, wie bei den Sportarten, allerdings begrenzt. Das Zweite, wenn es eine Verständnisfrage gibt, die ich relativ schnell beantworten kann, irgendeine Unklarheit, ich benütze aus Versehen ein Wort, das Sie nicht kennen, ein Fremdwort, einen theologischen Fachbegriff oder irgendetwas, ich bin zu schnell oder eine Bibelstelle wurde nicht verstanden, fragen, melden Sie sich kurz und fragen dazwischen, das ist gar kein Problem. Aber bitte während jetzt der Stunde jetzt keine großen inhaltlichen Fragen, da ist dann die Zeit einfach zu knapp. Das einfach zur Klärung. Wir beschäftigen uns heute mit der Botschaft des Buches Daniel. Das ist jetzt so, dass das Buch Daniel sicherlich zu der Literatur der Bibel zählt, wo auf der einen Seite es sehr kenntnisreiche Spezialisten gibt und auf der anderen Seite Leute, die sagen, da ziehe ich lieber den Hut und gehe dran vorbei. Das ist mir zu schwierig, da bekomme ich keinen Zugang. Ich weiß nicht, wo Sie sich jetzt einordnen. Ich für mich denke, ich belege hier das Mittelfeld Und das ist ja keine schlechte Position im Mittelfeld, eine ordentliche Figur abzugeben. Ein paar Punkte an diesem Vormittag, auch ein paar Punkte wieder sehr grundsätzlicher Art. Das sind die ersten Punkte und dann ein Punkt einer etwas ausführlichen Betrachtung von Daniel 7. Und ich gestehe gerne auch heute zu, dass das natürlich auch eine subjektive Auswahl ist, die auch meinem Werdegang in der Daniel-Betrachtung entspricht. Ein erster Punkt, die Stellung des Buches Daniels im Kanon. Ich bitte Sie, dass Sie das Inhaltsverzeichnis Ihrer Bibel aufschlagen. Also da, wo die biblischen Bücher und jetzt natürlich Altes Testament verzeichnet sind. Wir haben im Großen und Ganzen zwei unterschiedliche Kanonmodelle. Es gibt in Feinheit noch mehr unterschiedliche, vor allem im Judentum. Das lasse ich jetzt außen vor. Wir haben grob zwei unterschiedliche Kanonmodelle für den Aufbau des Alten Testaments. Wir haben den hebräischen Kanon, den Kanon des Judentums. Man nennt ihn mit dem Fachbegriff Tanach. Tanach ist eine Abkürzung aus den drei Teilen des hebräischen Kanons, nämlich T steht für Torah, N steht für Neviim, das sind die Propheten, und CH steht für Ketuvim, das sind die Schriften. Und das wurde dann mit einem Vokal verbunden, weil Tanch kann man nicht sprechen, nicht? Also wurde daraus das Kunstwort Tanach, Torah, Neviim, Ketuvim, Torah, Propheten, Schriften. Unseren deutschen Bibelausgaben, den allermeisten Bibelausgaben, liegt dieser Aufbau des Alten Testaments nicht zugrunde, sondern der Aufbau des griechischen Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, abgekürzt auch mit LXX und das steht ja für 70. Nach der Tradition wurde die Septuaginta von 70 Leuten übersetzt vom Hebräischen. Dieser Septuaginta-Kanon wurde der bestimmende Kanon im Bereich außerhalb Israels und dann auch bestimmend für die Geschichte der Kirche, die lateinische Bibel, die bestimmend wurde für die katholische Kirche, fußt auf der Septuaginta. Auch unsere Bibelübersetzungen fußen weithin in der Anordnung auf der Septuaginta. Und Martin Luther und die Reformation sind wohl zurück zum Umfang des hebräischen Kanons, aber nicht zum Aufbau des hebräischen Kanons, was ich persönlich sehr bedauere. Also Tanach und Septuaginta. Und jetzt ein paar Merkmale. Sie werden sich fragen, was soll denn das heute? Es geht doch um Daniel. Ja, weil Daniel im hebräischen Kanon nicht bei den Propheten steht, nicht bei den Neviim. Und ich möchte nachher fragen, warum. Und dann kommen wir zur Eigenart, zur ersten Eigenart des Buches Daniel. Kurz ein paar Unterschiede zwischen Tanach. Sie wissen jetzt, wenn ich von Tanach rede, was gemeint ist. Ich bin immer ein bisschen schreibfaul. Tanach ist kürzer wie hebräischer Kanon. Da bin ich beim Schreiben viel schneller, wenn ich nur Tanach schreibe. Wissen Sie? Deshalb habe ich das gewählt. Erster Unterschied, ich gehe nur auf grobe Unterschiede ein. Erster Unterschied, die Anordnung der Prophetenbücher und damit auch die Bedeutung der Prophetie. Im Tanach, hebräischer Kanon, ist die Anordnung nach der Torah. Die Torah, die fünf Bücher Mose, sind immer der Grundstock in allen Bibeln, Altes Testament. Unterschiede. Tanach, Prophetenschriften, Josua, Richter, Samuel, Könige. sind für das Verständnis der hebräischen Bibel Prophetenbücher. Das ist so überraschend für viele, dass ich es in der Regel an der IHL in Liebenzell mindestens 3-mal sagen muss, bis die das kapieren. Und da denke ich jetzt einfach, dass sie schneller sind, als ich sage es jetzt einmal. Josua, Richter, Samuel, Könige sind die vorderen Propheten nach hebräischem Kanonverständnis. Und dann kommen Jesaja, Jeremia, Hesekiel und das 12-Prophetenbuch. Die 12 kleinen Propheten ergibt die Systematik 4+4. 4 vordere Propheten, Josua, Richter, Samuel, Könige. 4 hintere Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. 12 Propheten, 12 kleine Propheten. Was bedeutet das für das Prophetenverständnis? Die Septuaginta hat die Schriftpropheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel dazugenommen und die 12 kleinen Propheten an das Ende des Kanons gestellt. Und das hat mit das Verständnis geprägt, Propheten sagen Zukunft voraus. Nicht, es gibt bis heute die Darstellung des Kanons, Geschichtsbücher Vergangenheit, Schriften Gegenwart, Propheten Zukunft. Das wird dann verglichen mit dem Neuen Testament, Evangelien und Apostelgeschichte Vergangenheit, Geschichte, Briefe Gegenwart, Offenbarung Zukunft. Was bedeutet es, wenn nach hebräischem Verständnis Josua, Richter, Samuel, Könige Prophetenbücher sind? Es bietet ein umfassenderes Verständnis von Prophetie. Prophetie ist nicht nur Vorschau, sondern Durchschau durch das Wesen der Geschichte. Und jetzt bin ich schon bei einem ganz entscheidenden Begriff, Durchschau durch das Wesen der Geschichte, im Großen und im Kleinen. Die Trennung der Propheten, der frühen und der späten Propheten, das Stellen der Schriftpropheten an das Ende des Kanons hat eine begrenzte Sicht der Prophetie gefördert bis heute. Wenn Sie in der Gemeinde eine Umfrage machen, was ist Prophetie, sagen Ihnen 90% der Leute Vorhersage. Und das ist zu wenig. Es stimmt einfach nicht. Es ist ein Teil der Prophetie, die weithin verallgemeinert wird. Und das kommt mit durch den Septuaginta-Kanon. Das Zweite, die Anordnung der Geschichtsbücher. Ich habe Geschichtsbücher in Anführungszeichen gesetzt. Ist kein biblischer Begriff, damit ist er nicht falsch. Aber Bücher, die schwerpunktmäßig die Geschichte Israels schildern, sind im Tanach getrennt, die frühen Propheten auf der einen Seite und im dritten Kanonteil bei den Schriften die Bücher Esther, Esra, Nehemia, Chronik und Ruth, Geschichtsbücher. Und die wurden jetzt in der Septuaginta alle eingeordnet in den vorderen Teil zu den Geschichtsbüchern. Ja? Und dann haben wir Josua, Richter, Samuel, davor die Ruth, Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Esra, Nehemia, Esther, Ruth, Chronike sind im Tanach am Ende. Übrigens die Chronik als das letzte Buch des hebräischen Kanons. Es würde mich sehr reizen, zu begründen, warum die Chronik am Ende steht und was es bedeutet, aber das will der Daniel heute nicht leiden. Und natürlich dann die Stellung der Schriften. Die Schriften stehen im Septuaginta-Kanon in der Mitte, sind auch reduziert um die Geschichtsbücher und sie stehen im Tanach am Ende des Kanons. So, jetzt kommen wir zu Daniel. Das war jetzt der Anlauf, der war ein wenig lang, hat aber Auswirkungen auf das Gesamtverständnis des Kanons. Nicht? Ich sage immer, die Bibel beinhaltet eine Botschaft auf allen Ebenen. Der Vers, das Kapitel, das Buch und das Ganze. Die Anordnung der biblischen Bücher hat eine theologische Bedeutung. Und das macht einen Unterschied, wie man anordnet. Jetzt zu Daniel. Daniel im Tanach, nicht bei den Propheten, sondern bei den Schriften. Warum? Es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Ich nehme eine Erklärung heraus. Der Hauptgrund: Daniel ist von der Gattung her eine Apokalypse. Daniel zählt zur Literatur der Apokalyptik. Und die Frage ist, was das bedeutet, und damit bin ich beim zweiten Punkt. Was ist Apokalyptik? Mit dem Begriff Apokalypsis beginnt die Offenbarung. Das erste Wort der letzten Buches der Bibel lautet Apokalypse Jesu Christi. Das erste Wort haben wir in keinem anderen biblischen Buch vorne angestellt. Apokalypsis ist ein griechisches Wort und bedeutet Enthüllung, Offenbarung. Im Blick auf die Bibel wird der Begriff in der Offenbarung am Anfang verwendet, und man zählt bei den biblischen Büchern im Alten Testament das Buch Daniel und die Offenbarung zur Literatur der Apokalyptik. Es gibt dann im Judentum eine reiche apokalyptische Literatur. Und es gibt auch bei Propheten, zum Beispiel Jesaja und Zacharia, einige Kapitel, die man der Apokalyptik zurechnet. Jetzt, was ist das Merkmal der Apokalyptik? Man stößt ganz einfach drauf, wenn man zum Beispiel den Propheten Amos liest und anschließend Daniel. Da wird der Unterschied klar. Der Schwerpunkt in der Apokalyptik ist nicht die Verkündigung von Gerichts- und Heilsworten. Das ist der Schwerpunkt in der prophetischen Literatur. Bei Jeremia, bei Hesekiel, bei Micha, bei Hosea, bei Amos und auch bei Jesaja. Die Verkündigung von Gerichts- und Heilsworten. In der Apokalyptik steht diese Verkündigung nicht im Vordergrund. Wir haben sie bei Daniel fast nicht. Sondern es geht in der Apokalyptik um eine Schau der Weltgeschichte und ihre Deutung. Die Apokalyptik ist universaler. Auch Daniel ist universaler wie die allermeisten Schriftpropheten in seiner Darstellung der Weltgeschichte und deren Deutung. Es geht aber nicht nur um die Deutung aktueller Geschichte. Es geht auch um eine Geschichtsdarstellung, die auf die Vollendung hinzielt. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht? Ich habe mich im Herfahren noch einmal gefragt, komme nachher noch mal drauf zurück. Es gibt unzählig viele Weltdeutungen. Frage, wie sieht darin jeweils die Frage nach der Vollendung aus? Haben die Weltdeutungen überhaupt diese Thematik? Also das, was man in der Theologie mit dem Stichwort, mit dem Fremdwort, mit dem Spezialwort der Eschatologie beschreibt. Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Das Eschaton ist die Vollendung. Inwieweit haben Geschichtsdeutungen die Eschatologie und welche Form von Eschatologie haben sie? Das ist Geschichtsdarstellung und Geschichtsdeutung. Und es geht also nicht nur um Darstellung aktueller Geschichte, sondern gleichzeitig in der Bibel um die Frage der Vollendung. So endet die Bibel mit der Schilderung von neuem Himmel und neuer Erde. Nicht? Das ist das Ziel der Darstellung, das Ziel der Geschichte, das Ziel das ist Eschatologie, Vollendung. Nun haben wir noch eine Besonderheit, das haben wir sowohl bei Daniel als auch in der Offenbarung ganz klar greifbar, nämlich die Sprache ist bildhaft und bedarf der Deutung. Man könnte auch sagen, die Inhalte sind chiffriert und bedürfen der Dechiffrierung. Und das ist natürlich jetzt eine Herausforderung für die Auslegung. Ist ja klar. Treffe ich die richtige Art der Dechiffrierung? Oder interpretiere ich falsch? Und da sind ja gerade die eschatologischen Texte der Bibel ein wunderbares Exemplar dafür, wie unterschiedlich ausgelegt wird. Wenn ich beim Thema der Eschatologie bin, erzähle ich gern aus meiner Jugend. Meine Jugendzeit zwischen 15 und 20 Jahren, das war ja im Rückblick die Blütezeit der Eschatologie, eine der Blütezeiten der Eschatologie. Ich möchte behaupten, 95% der damals vorgetragenen konkreten Auslegungen hat sich nicht erfüllt, hat sich als falsch erwiesen. 95%. Ich habe aus diesem Grund mehrere Jahre gebraucht, um mich von diesen Fehlinterpretationen zu erholen und mich den eschatologischen Texten neu zuzuwenden. Ich glaube, dass die Fehlerquote bei keiner anderen biblischen Gattung so hoch ist wie bei den eschatologischen Texten, vorneweg bei der Offenbarung. Und das mahnt mich sehr zur Vorsicht. Sie werden das nachher merken. Also das ist die Frage der Dechiffrierung. Ich habe mich in jüngster Zeit etwas ausführlich mit Offenbarung 6 beschäftigt, den vier Reitern. Es ist unglaublich, was es da für eine Auslegungsbreite gibt. Es ist unglaublich. Also schlimmer könnte es nicht sein. Nicht? Ich trage aber jetzt keine Beispiele vor. Aber ganz, ganz exemplarisch. In der grundsätzlichen Auslegung und in der konkreten Auslegung. Okay, das sind die Merkmale der Apokalyptik. Und jetzt möchte ich vergleichen Prophetie und Apokalyptik bei Daniel. Nicht, dass Sie meinen, es sei Prophetie und Apokalyptik ein Gegensatz, sondern die Apokalyptik Daniels erwächst aus der alttestamentlichen Prophetie. Das ist meine Überzeugung. Die Botschaft von Daniel führt die Botschaft der vorausgehenden Propheten im Blick auf die Deutung der Weltgeschichte weiter und fügt neue Aspekte hinzu. Die Apokalyptik Daniels führt zu einer Schau, wie wir sie vorher so nicht haben. Sie entwickelt frühere Offenbarungen an die Propheten weiter. Dabei muss man berücksichtigen, dass Daniel zeitlich ziemlich am Ende des Alten Testaments steht. Er kann auf Geschichte zurückblicken. Und die Geschichte, auf die er zurückblickt, ist vor allem die Erfahrung Israels mit den Großreichen der Antike. Und die Erfahrungen mit den Großreichen der Antike beginnt um 800 vor Christus mit dem Erstarken des Neuassyrischen Reiches. Wir haben in der ersten Zeit des Königtums etwa 1000 bis 800 so einen kleinen Krieg hier bei Israel. Israel ist hier ganz klein, nicht? So eine Kleinstaatengemengelage, ähnlich wie Mitteleuropa. In früheren Zeiten. Nicht? Da gibt es Israel, da gibt es Juda, da gibt es Ammon, Edom, Moab, da gibt es die Philisterstädte, da gibt es Tyrus und Sidon und dann gibt es noch die Syrer. So, das war die kleine Welt. Beim Propheten Amos erscheint Assyrien noch in weiter Ferne. Sondern was vorkommt, sind diese Kleinstaaten um Israel, nicht? Und da geht es, wie es bei Kleinstaaten so üblich ist, mit Europa, nicht Einmal ist der eine stärker und einmal der andere. Und dann geht es so hin und her. Ja? Und mit dem Erstarken des Neuassyrischen Reiches, natürlich gab es hier anfängliche Zeichen schon Mitte des 9. Jahrhunderts unter dem König Ahab, aber das war weit weg. Warum? Da ist immer Syrien dazwischen. Ja? Und die Syrer, die haben die von hier abgefedert, nicht? Ja, die waren der Puffer. Wenn Assyrien kam, mussten die zuerst über Syrien. Und dann haben zuerst die gekriegelt. Ja? Und ab 800 erstarkt dieses neuassyrische Reich auch flächenmäßig viel größer. Und das wird dann abgelöst vom Babylonischen Reich und dann abgelöst vom Medo-Persischen Reich. Und diese Geschichte liegt schon hinter Daniel, beziehungsweise er erlebt sie. Ich habe heute Morgen ausgerechnet, wie alt man sein muss, dass man das Ende des Zweiten Weltkrieges noch erlebt hat. Ich glaube, es sind einige hier, die das erlebt haben. Und wenn Sie jetzt die Geschichte durchgehen, seit Ende Zweiter Weltkrieg, was da bei uns passiert ist, wenn Sie Zeitzeugen sind, verstehen Sie Geschichte anders, wie wenn Sie es aus dem Geschichtsbuch lernen. Kriegsende, Nachkriegszeit, Kalter Krieg, Etablierung der DDR, ja? Grenze mitten in Deutschland zwischen zwei Machtblöcken. Ja? Und dann die Wiedervereinigung unter dem Zerfall der Sowjetunion. Klammer auf, die bis heute nicht verarbeitet ist, Klammer zu. Der Zerfall der Sowjetunion. Und dann die große Hoffnung, was jetzt passiert. Und jetzt kippt es wieder Sowjetunion, beziehungsweise Sowjetunion nicht, aber Russland, Ukraine, Nahe Osten, EU. Wenn Sie das miterleben, wird die Sache universal merken. Und der Daniel, der hat es zu einem Teil miterlebt. Und deshalb ist es auch von der Zeit her, schenkt es Gott einem Menschen, der das miterlebt hat. Und dann verbringt er die längste Zeit seines Lebens in Babel, in der Metropole, der Weltmacht. Des damaligen Nahen und Mittleren Osten. Da wohnt Daniel. Und er wird Zeuge des Übergangs von den Babyloniern zu den Persern. Er erlebt die schwachen, späten babylonischen Könige. Werden heute noch Namen hören. Und in seiner Kindheit erlebt er den Niedergang des Assyrischen Reiches. In seiner Kindheit. Und die haben in Israel alles mitbekommen. Warum haben die in Israel alles mitbekommen? Es hat wohl Gott wohlgefallen, ein Land zu erwählen, das auf der Landbrücke liegt zwischen Asien und Afrika. Und es gab zwei Machtzentren für Israel in der Antike, im Norden das Zweistromland, lange Jahrhunderte dominiert von den Assyrern und hier von den Ägyptern. Und wer zog durch Israel durch? Mitten durch Israel. Die Handelskarawanen und die Militärs. Und wenn die Handelskarawanen durchziehen, dann weiß man Bescheid, was geschieht in der Welt. Nicht? Ganz klar, die waren immer informiert. Wenn die Heere durchziehen, dann weiß man, wo was los ist. Die waren immer informiert, denn man zog nicht durch die Wüste. Nicht? Man zog hier mitten durch Israel. Auf der Israelkarte könnte man es wunderbar zeigen, vor allem durch das nördliche Israel. Juda war weniger betroffen. Nicht? Juda war Bergland, Jerusalem liegt sehr hoch. Nicht? Wer will schon die Schweizer Berge, außer für den Tourismus? Das ist strategisch wie unwichtig, nicht? Israel war strategisch viel wichtiger wie das südliche Juda. Und da wussten die Bescheid. Das Jahr 605, in dem Jahr, in dem Daniel dann mitgenommen wurde nach Babel, Im Jahr 605 hat das assyrische Heer bei Karkemisch da oben, nicht am Nordbeginn des Euphrats, Karkemisch, 605, hat das assyrische Heer dem babylonischen Heer die entscheidende Niederlage zugefügt. Und die Assyrer waren unterstützt worden durch ihre vorigen Feinde, die Ägypter. Empfindliche Niederlage, die Ägypter sind geflohen und natürlich durch Ägypten und das assyrische Heer hat die Ägypter verfolgt. Und so kamen die Assyrer in die Nähe von Jerusalem und Juda. Bei diesem Feldzug ist der assyrische König gestorben und Nebukadnezar wurde sein Nachfolger. Sein Vater ist verstorben in diesem Jahr und Nebukadnezar wurde während des Feldzugs sein Nachfolger als König, 605. Und auf dem Heimweg hat er kurz bei Jerusalem vorbeigeschaut und ein paar junge Burschen mitgenommen, unter anderem Daniel. Hat Daniel erlebt den Niedergang der Assyrer, das Emporkommen der Babylonier. Dann hat er die Babylonier erlebt in Babel und dann den Niedergang der Babylonier und das Hervorkommen der Perser, Medo-Perser, erlebt. Und diesem Daniel schenkt dann Gott die Schau der Geschichte. Ich habe hier noch ein paar Dinge aufgeführt bei Daniel, beim ersten Spiegelstrich, 2.3, erster Spiegelstrich. Bei Daniel findet sich die Wortereignisformel, so spricht der Herr nicht. Diese Formel ist typisch für die prophetische Verkündigung zur Einleitung der prophetischen Rede. Bei Daniel haben wir dagegen Visionen, die einer Deutung bedürfen. Das Interesse an der Geschichte wird zu einem gesamten Welt- und Geschichtsbild ausgebaut. Darf ich sagen, der Blick weitet sich von Israel und seiner Umgebung auf die Welt. Der Blick weitet sich von Europa auf die Welt. Ja? Ich sage das ganz bewusst, mir begegnet ganz häufig bei uns in vielen Fragen eine Europaperspektive. Ist ja klar, das ist unsere Umgebung. Die Auslegung der Offenbarung in meiner Jugend war unter der Europaperspektive. Ich frage mich seit vielen Jahren, wie wurde die Offenbarung vor 30 Jahren in Asien, in Afrika, in Amerika ausgelegt? Auch mit der Europaperspektive? Oder sind wir hier zu begrenzt? Können wir von Daniel das lernen, von einer universalen Perspektive? Und nicht unsere Umgebung, unsere Zeit, unsere Umwelt. Und dann kommen wir nachher bei Kapitel 7 natürlich auf die Gegenüberstellung. Ich habe es hier formuliert, die Macht der Mächte und die Macht des Menschensohns. Wie verhalten Sie sich zueinander? Wie stehen Sie sich gegenüber? Und auch diese Darstellung haben wir so zum ersten Mal und auch bei Menschensohn eindeutig eine universale Perspektive. Also da wird auch ein Stück weit die Israel-Perspektive gesprengt bei Daniel, nicht? So, drittens die Person Daniel, ein paar Dinge habe ich schon gesagt. Daniel kam als Jugendlicher im Jahr 605 vor Christus ins babylonische Exil. Ich habe schon gesagt, es war die erste sehr kleine Deportation durch die Babylonier. Sein Name bedeutet wahrscheinlich, Gott ist mein Richter. Auf jeden Fall steckt Richten drin und Gott. Daniel, El ist die Kurzfassung von Gott, Elohim, El. Sehr wahrscheinlich war er aus einer hochstehenden Familie entsprechend auch erzogen und gebildet. Das zeigt sich ja dann auch im Danielbuch. Am Hof in Babel sollte er zusammen mit seinen Freunden im Sinne babylonischer Religion und Ethik erzogen werden. Das wird ja im ersten Kapitel geschildert. Allerdings widersetzen sich Daniel und die drei Freunde dann, wenn es um die Reinheit ihres Glaubens ging. Man kann ja biblischen Büchern sehr viele Aspekte abgewinnen. Und hier kann es ja nur um eine Übersicht gehen, nicht? Was man hier von der Biografie Daniels her erarbeiten könnte, ist die Frage, wie verhält man sich aus dem Glauben heraus in einer glaubensfeindlichen Umwelt? Nicht, das, was Gott mit Israel über gewisse Phasen geplant hatte, einen reinen Staat, einen reinen gottesgläubigen Staat, ist ja durch Israels Ungehorsam immer wieder gescheitert. Und dann musste Israel viele Abschnitte seiner Existenz in der sogenannten Diaspora leben, wo Israel auch wegen seines Glaubens verfolgt wurde. Und da wird Israel zu einem Typus für die Gemeinde, denn für die Gemeinde ist das der Normalzustand. Ich persönlich habe den Eindruck, dass bei uns in unserem Land die Gemeinde Jesu zum Teil immer noch nicht begriffen hat, dass das Normalzustand ist, was wir erleben. Und dass dann die Frage ist, wie leben wir als Glaubende in einer solchen Situation? Wo gilt es zu bekennen und wo nicht? Nicht? Daniel war hochgestellter Beamter in Babel, bei denen die Jerusalem zerstört hatten. Hochgestellter Beamter. Und er hat nicht gesagt, ihr seid alle ganz arg böse und ich mache nichts für euch. Und gleichzeitig, wo es zu bekennen galt, da hat er bekannt. Nicht? Er hat die Könige, die babylonischen und die persischen Könige, nicht angebetet. Er hat seinen Glauben nicht aufgegeben. Er hat nicht heimlich geglaubt, wo es drauf ankam. Und das ist unsere Wirklichkeit. Das ist unsere Wirklichkeit. Übrigens, Israel musste das die längste Zeit seiner Existenz leben. Nicht abgeschottet in Jerusalem und gereinigt oder in Israel, sondern voll Gottes in der Welt. Gemeinde Jesu in der Welt. Wie leben wir das? Also das wäre ein Aspekt, den man bei Daniel aufzeigen kann in einer sehr tiefgehenden Weise. Eine Seite auch dieser Erzählungen. Das andere bei Daniel, seiner Person, Daniel empfing Träume und deutete Träume. Er empfing selber Träume und Gesichte und er deutete Träume anderer. Er hatte die Gabe dieser Traumdeutung. Auch hier führt Gott individuell verschieden. Den ersten Traum deutet er Nebukadnezar im Jahr 603, also sehr früh. Das letzte Wirken wird aus dem dritten Jahr des persischen Königs Kyros berichtet, aus dem Jahr 536, insofern datiert wird. Nicht, wir können ja nur das sagen, was geschrieben ist. Ob da schon vorher was war und nachher nochmal etwas, das wissen wir dann nicht. Und damit können wir auch in etwa errechnen, dass Daniel mindestens 80 Jahre alt wurde. Nicht? Diese Vision 536 und 605 als Junge, wie alt er war, wissen wir nicht ganz genau, deportiert, dann kommen wir etwa auf ein Alter von mindestens 80 Jahren. Betont wird die Weisheit von Daniel und seinen Freunden. Sie werden zu den Weisen gezählt. Daniel, der etwas jüngere Zeitgenosse von Jeremia und Hesekiel, kam 598 bei der zweiten Deportation durch die Babyloner ebenfalls ins babylonische Exil. Diese Zahlen hatten wir gestern schon einmal. Ich komme viertens zum Buch. Das Buch Daniel ist zweisprachig. Es ist teilweise Hebräisch und teilweise Aramäisch. Also das haben wir sonst nirgends einen so hohen aramäischen Anteil wie hier beim Buch Daniel. Das führt natürlich auch zu unterschiedlichen Überlegungen. Ich möchte eine Überlegung nur dazu weitergeben. Auch in dieser Zweisprachigkeit zeigt sich die Universalität von Daniel. Daniel ist zu einem gewissen Teil nicht schwäbisch geschrieben, sondern hochdeutsch. Also so, dass man es überall versteht. Hebräisch ist ein Dialekt des Aramäischen. Das Aramäische ist das Größere, das Umfassendere. Ja? Und das haben wir jetzt hier bei Daniel, dieses beides. Wie gesagt, es ist eine Interpretation, das Buch selber erklärt es nicht, aber wir haben hier die hebräische Mundart, könnte man sagen, und wir haben die Sprache des Großreiches, eben das Aramäische, aber das jetzt nur am Rande. Zweitens, das Buch Daniel lässt sich grob in zwei Teile gliedern, Daniel 1 bis 6, es sind überwiegend Geschichten von Daniel und seiner drei Freunde. Und diese Geschichte ist eingebunden in der Geschichte der Könige, nicht nur der babylonischen, aber weithin der babylonischen Könige auch, dann des beginnenden Medo-Persischen Reiches. Der zweite Teil, die Kapitel 7 bis 12, beinhaltet mehr stärker die Gesichte, Daniels Träume und Visionen. Und schwerpunktmäßig besprechen wir nachher Daniel 7. Aber dann haben wir noch mehr, eine Fortsetzung dieses Kapitels. Wir haben den Text mit den 70 Jahrwochen, das ist alles im zweiten Teil. Ich habe hier jetzt drittens Daniel 1 bis 6 kurz aufgelistet. Kapitel 1, Daniel und seine Freunde kommen nach Babel. Wird am Anfang berichtet, wann das war, wie das war, wenn sie kurz aufschlagen, Daniel 1. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Also hier haben wir den Hintergrund, König Joachim im dritten Jahr seiner Herrschaft. Es ist immer nicht ganz leicht zu sagen, wie die zählen. Vermutlich waren es die dritten vollen Jahre bei Joachim. Joachim regierte ab 609, aber wahrscheinlich nur ein angebrochenes Jahr, und dann 608 bis 605, dann kommen wir auf dieses Jahr 605. Und ich habe vorher gesagt, was der Hintergrund war, es war die Verfolgung des ägyptischen Heeres. Übrigens, es war das Heer, das bei seinem Zug nach Norden im Jahr 609 unter dem Pharao Necho in der Ebene Jezreel von einer judäischen Armee gestellt wurde unter der Führung des Königs Josia. Und der Pharao sagte zu Josia: Komm, geh heim, ich will nichts von dir. Ich habe andere Pläne. Und Josia tut es nicht und fällt dann in dieser Schlacht, die vermutlich sehr schnell vorbei war, weil der Josia sehr schnell getötet wurde oder im Kampf fiel. Es war 609 in der Jezreel-Ebene, das ägyptische Heer, das zur Unterstützung der Assyrer nach Norden zog. Und da fiel der König, der in der Bibel eine ganz positive Kritik bekommt, der Josia, der im Jahr 621 die Tempelreform oder überhaupt die Reform in Israel durch die Auffindung eines Teiles der Tora gemacht hat. Nicht? Wie wirkt Gottes Wort? Nicht? hier der Josia, der befolgt Gottes Wort und setzt eine Reform durch als König. Und einige Jahre später verschnibbelt der König die Texte von Jeremia. Das ist der Unterschied. Und verbrennt sie. Also, das war diese Situation. Und dann ab Vers 3, und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Also die Creme der Gesellschaft. Junge Leute, die man prägen kann. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständlich wären. Also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und dann sollten sie im Wesen der Chaldäer, der Babylonier, unterrichtet werden. Ja? Junge Leute, die formbar sind. Und darunter war der Daniel, und der war schon geformt. Trotz seiner Jugend. Hatte wahrscheinlich eine gute, israelitisch fromme Erziehung. War dadurch geprägt. Und hat diese Prägung nicht verlassen in Babel. Also Sie merken, da kann man auch viel herausholen aus diesen Geschichten. Das war jetzt nur ein Beispiel. Kapitel 2, Nebukadnezars Traum von den vier Weltreichen. Ich bin bei 4, es gibt Ausleger, die sprechen von 5, darüber möchte ich heute nicht streiten. Kapitel 3, die drei Männer im Feuerofen, geschieht auch zur Zeit Nebukadnezars. Und dann kommt Kapitel 4, Nebukadnezars Wahnsinn. Kapitel 5, Belsazars Gastmahl. Ich möchte dazu sagen, die Namen der Könige und wer das genau ist, ist in der Forschung äußerst umstritten, weil es für die Könige in der damaligen Zeit sehr unterschiedliche Namen gibt. Mit den Details möchte ich mich heute nicht beschäftigen. Belsazars Gastmahl fällt in den Schluss der babylonischen Ära, deshalb habe ich in Klammer gesetzt, das Jahr 539. Denn wenn Sie das Kapitel 5 aufschlagen am Ende, dann lesen wir in Vers 30, aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, gleich Babylonier, getötet. Und dann Kapitel 6, Anfang, und Darius aus Medien übernahm das Reich. Jetzt kommt der Übergang zum Medo-Persischen Reich. Und deshalb kann man Kapitel 5 datieren in das Jahr dieses Übergangs 539. Der Belsazar war wohl der letzte Herrscher oder der letzte Sohn, dem der König die Macht übertragen hatte, des Babylonischen Reiches. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Notiz zu den Babyloniern. Die Babylonier, Sie können es ja ausrechnen, 539, Ende der babylonischen Herrschaft. 605 besiegt Nebukadnezar in Karkemisch, vernichten das assyrische Heer. 605 bis 539 sind wie viele Jahre? 66. So lange währte die babylonische Herrschaft. Äußerst kurz. Und der einzig starke König war Nebukadnezar. Nach Nebukadnezar ging es mit dem babylonischen König in bergab. Eine ganz kurze Herrschaft der Babylonier für die damalige Zeit, auch wenn man es vergleicht mit den Assyrern, mit den anschließenden Medo-Persern, mit den Griechen und vor allem mit den Römern, haben die Babylonier nur ganz kurz regiert. Und das könnte zu tun haben mit Gottes Plan für Israel. Denn die Babylonier vollziehen das Gericht über Juda, Jerusalem und den Tempel. Und damit haben sie ihr Werk getan, wozu Gott sie bestimmt hat. Und unter den Medo-Persern durch eine andere Politik wird die Rückkehr Israels oder Judas ermöglicht, inklusive Tempel und Stadtbau. Das wäre unter den Babyloniern vermutlich nicht möglich gewesen. Da hätten sie müssen ihre Politik verändern. Hätte Gott auch machen können. Nicht? Aber es ist interessant, hier steht dann Gott dahinter. Und das kann man heute jetzt auch durch die Texte so interpretieren. Also, Belsazars Gastmahl, damit endet die babylonische Ära. Und dann haben wir Kapitel 6. Und Darius aus Medien übernahm das Reich. Und unter diesem Darius geschieht die Geschichte, die Erzählung von Daniel in der Löwengrube. Das war dann kurz nach 539, kurz nach dem Machtwechsel. Der Darius war wohl ein Unterherrscher über einen Teil des Medo-Persischen Reiches, denn der König über das Ganze war Kyros. Und der Darius regierte über den Freistaat Bayern. Ja, vergleichen Sie so, nicht über einen Teil des Reiches war der Darius eingesetzt und er setzt wieder andere ein. Kurz etwas zu diesen Erzählungen. Wir merken, sie haben weithin zu tun mit den babylonischen und medopassischen Königen. Das sind nicht einfach persönliche Lebensgeschichten, sondern die sind schon eingeordnet in dieses Große. Daniel und seine Freunde werden trotz ihres Glaubens in einer feindlichen Umgebung bewahrt. Und darauf hat niemand eine Garantie. Hier ist der Bericht biografisch. Und Biografien kann man nicht verallgemeinern. Das wird ja in jedem Jugendkreis früher oder später die Geschichte von der Brautwerbung der Rebekka erzählt und ausgelegt. Aber ich vermute, es gibt dazu keine Parallele in der weiteren Geschichte. Also keine wirkliche Parallele. Es läuft bei jedem anders. Das ist die Bedeutung der Biografie. Und deshalb sind auch biografische Texte nicht leicht auszulegen. Weil man biografische Texte nicht einfach eins zu eins übertragen kann. Nicht die drei Freunde Daniel sagen bei der Geschichte vom Feuerofen, und wenn unser Gott uns nicht rettet, so sagen wir und bekennen wir trotzdem, er allein ist der wahre Gott und wir beten dich nicht an. Nicht? Das ist ein ganz wichtiges Wort. Wenn unser Gott uns nicht rettet, ist er trotzdem Gott. Aber wir haben bei Daniel diese Bewahrungsgeschichte und das gibt es. Die Bewahrung in einer feindlichen Umgebung. Daniel und seine Freunde verhalten sich in dieser Umgebung klug und Daniel hat die Gabe, Träume zu deuten, die sich auf das Verständnis der Geschichte beziehen. So viel ein paar grundsätzliche Dinge. Und nachher kommen wir zum Thema der Welt, Deutung der Welt, ihr Verständnis der Weltgeschichte und ihrer Deutung nach Daniel 7. Und da möchte ich jetzt nicht mehr beginnen, sondern wir machen heute jetzt das Päuschen. Ich bleibe bei 10 Minuten. Und da gibt es dann die Musik.